wo wir zusammenleben, braucht es Regeln. Und wenn man die bricht, ja, wird es unfair. Wir haben gestern zu oben nach langem wieder mal das Monopoly gespielt. Und meine Vorstellung, Monopoly ohne Spielregeln, das ist ja so eher aggressives Spiel. Also wenn man da so richtig anfängt, einander über den Tisch ziehen. Also eine Gier von Geld, die man da in einem Spiel machen kann. Es braucht Regeln. Ich bin zwar einer von meinem Typ her jemand, der ein bisschen freiheitsliebend ist. Und ich gebe es zu, bei den Spielen bin ich immer ein bisschen versucht, ein bisschen zu bescheissen. Aber das finden dann nicht immer alle so toll. Ich sage ja, ich bin halt ein ehrlicher Bescheisser. Aber wenn jemand bescheisst, wenn jemand sich nicht an Regeln hält, geht das oft zu Kosten von anderen. Und darum gibt es Regeln. Ich habe da so einen Schunken ausgraben. Also wenn man schon bei den Spielen so Spielregeln braucht, wie viel mehr beim Zusammenleben. Das ist ja das ZGB und das OR, wisst ihr, dass ihr nach dem leben müsst. Und so wie es aussieht, wird der aktiv benutzt bei uns daheim, aber nicht von mir. Ich weiß es auch nicht. Es hat da überall so Zettel. Also meine Tochter, ich weiß nicht, ob sie dem auswendig lernen ist oder so, aber es hat da überall, sieht man, der wird gebraucht, da wird geschaut und gemacht. Ich bin froh, kenne ich den gar nicht so. Und ja, oder muss ich nicht paragrafenmässig durchs Leben gehen? Stell dir vor, du müsstest am Morgen, wenn du aufstehst, zuerst wissen, okay, wenn ich aufstehe, ich muss mich so und so verhalten, das und das. Und so durchs Leben zu gehen, es wäre ein mega Stress. Wann kommt denn der zum Zug? Er kommt doch dann zum Zug, wenn wir nicht mehr auf unsere Werte achten können, wenn wir nicht mehr nach dem leben, was der gesunde Menschenverstand, eigentlich das, wo man denkt, wie man sich verhalten würde, wenn man nicht mehr auf das zählen kann. Wenn wir auf die Sachen machen, die eigentlich nicht ironisch sind, wo wir eigentlich wüssten, ob wir dann einander gegenüber schuldig wären, dann kommt das Gesetz zum Tragen. Ein Gesetz ist da, um ein Urteil zu sprechen. Die Grundlage von unseren Werten oder von unserer Gesetzgebung, ja, das sind echt die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind ganz spannende Gebote. Viele sind zwar negativ formuliert, Verbot. Durch das Neue Testament ist es aber möglich, sie als Gebot zu leben. Sie sind so wie ein Schlüssel, wie es dir gesagt hat, wie ein Leben kann gelingen, wenn man nach denen lebt. Unsere Bundesverfassung fängt ja an mit im Namen Gottes des Allmächtigen. Es scheint also, als hätten wir wirklich einen direkten Bezug zu dem Gott von der Bibel, zu den 10 Geboten. Warum machen wir die Predigerei? Ich weiß nicht, aber in letzter Zeit dunkelt es mir, wenn ich etwas in den Medien lese oder mit den Leuten rede, denkt es mir, unsere westlichen Werte werden so richtig hinterfragt. Wir befinden uns in einem Wertewandel. Stellen dir die Tendenzen auch fest. Werttreu und Freigebigkeit oder Wertehrlichkeit, die werden gar nicht mehr so hoch gehalten. Hat man da das können beobachten, wenn wir unsere Politiker anschauen, wie sie mit Wert umgehen, zum Beispiel eben mit Wahrheit. Da kann einer voller Enthusiasmus etwas vertreten und wenn man etwas herausfindet bei ihm, dass er etwas nicht mit der Wahrheit genommen hat, ja, dann gibt es eine Entschuldigung und irgendwie ein Biegen und es geht weiter. Ich bin aber überzeugt, dass die Werte, die Gott uns gegeben hat, wichtig sind. Und darum habe ich gedacht, es ist gut, wenn wir uns mal mit denen ein bisschen auseinandersetzen. Dass wir wissen, um welche Werte geht es und warum sollen wir uns mit diesen Werten auseinandersetzen oder uns überhaupt um diese Werte auch einsetzen. Die Werte werden natürlich aber auch persönlich werden. Und darum geht es nicht einfach darum, lebt unser Land diese Werte oder stimmt unsere Gesetzgebung noch überein mit diesen Werten, sondern schlussendlich werde ich persönlich vor die Frage gestellt, wie lebe ich persönlich die Werte? Ein paar Hintergrundinformationen, wie alles begann. Hinter diesen 10 Geboten, da steht einer, der die herausgegeben hat. Und das ist kein geringerer als unser Schöpfer. Oder ich könnte fast sagen, Gottes unbändige Liebe, Gottes unbändige Drang, uns Menschen in seine Beziehung zu bringen, wieder zurück. Das ist das, was eigentlich hinter einem 10 Geboten steht. Und wenn man das versteht, kann man ganz anders an die Gebote herangehen. Gott hat sich entschieden, uns seine Liebe auf eine ganz, ganz praktische Art und Weise zu zeigen. Er hat sich überlegt, hey, ich tue mir ein Volk gründen, ein Volk, wo ich der König bin. Ein Volk, wo ich kann sagen, das Volk gehört mir und wir machen uns gegenseitig zuständig. Er sagt, ich gründe ein Volk, da kann ich meine ganze Liebe reingeben. Da kann ich zeigen, was es bedeutet, wenn Gott die Herrschaft über ein Volk hat. Ich werde mein ganzes Vaterherz reingeben, ich werde mein ganzes Hirtenherz reingeben. Ich werde mir geben wie eine Bräutigam zu der Braut. Und das soll eine Welle in die ganze Welt auslösen. Er hat das Volk gegründet mit dem Abraham und das ist noch gewachsen. Das Volk ist inzwischen angewachsen, ist versklavt worden in Ägypten und ist jetzt unterwegs ins verheißene Land, ins heutige Israel. Das Volk hat einen Anführer gehabt, aber keinen König. Es hat einen Anführer gehabt, den Mose. Gott hat den berufen. Und jetzt hat Gott den Mose auf den Berg Sinai beordert, um mit ihm einen Vertrag, ein Bündnis zu schließen. Zur damaligen Zeit war es gang und gäbe, dass ein König mit seinem Vasal, mit seinem Volk, einen Bund geschlossen hat. Und in diesem Bund, in diesem Bündnis, die gegenseitigen Zuständigkeiten, die gegenseitigen Verpflichtungen festgehalten haben. Und nach diesem Muster ist jetzt Gott eigentlich vorgegangen. Er hat Mose das mosaische Gesetz gegeben. Das mosaische Gesetz, das sind 613 Gesetze. Und das besteht aus 3 Teilen. Und der Kern von dem mosaischen Gesetz, das sind die 10 Gebote. Das ist eigentlich so, wie sagt man so, die Essenz von diesen Geboten. Alles dreht sich, die ganze Gesetzgebung vom Volk Israel, dreht sich schlussendlich um die 10 Gebote. Sie sind der Kern, so das Potenzial. Und dann gibt es noch 2 andere Teile. Eins ist, was das kultische Leben beschreibt und ein anderer Teil, einfach so das Zusammenleben. Und Gott hat mit dem Bund das Volk Israel vor die Wahl gestellt und gesagt, wenn du willst, dass ich mich ganz verbindlich mache zu dir, wenn du willst, dass ich dein Gott wird, dein König, dann geh das Bündnis sein. Bedingungen dazu sind die 10 Gebote. Das Volk Israel hat sich also am Berg Sinai müssen entscheiden, ob sie in das Bündnis eintreten will oder nicht. Sie haben sich entschieden, wir wollen und somit sind die 10 Gebote und das Bündnis in Kraft treten. Gottes Absicht war, mit ganzer Liebe die Gebote zu schreiben, so dass wenn man die erlebt, dass es dem Menschen eben gut geht, weil seine Liebe steckt dahinter. Und er hat gesagt, ich will das Volk so stark prägen und führen, dass das die Welle auslöst, dass auf der ganzen Welt Menschen eifersüchtig werden und sagen, hey, so einen Gott müssen wir auch haben, so einen König müssen wir auch haben. Wenn ich nach dem lebe, wenn ich unter der Herrschaft von dem Gott lebe, dann geht es uns gut. Und so ist er auch gestartet, der Name Israel, von Jakob zu Israel. Israel heisst, der Herr, Gott ist Herr, Gott ist rettet oder Gott herrscht, Gott regiert. Also der Name vom Volk Israel zeigt, das Volk steht unter der Herrschaft. Und Bedingungen dazu ist das Bündnis mit den 10 Geboten. Jetzt gibt das einen spannenden Einstieg, wie sich Gott vorstellt. Gott stellt sich so vor im Volk Israel. Ich bin der Herr, dein Gott. Der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Ich finde das eine hochspannende Vorstellung von Gott, wie er sich seinem Volk gegenüber gibt. Also das Volk, der Partner, den er will, in sein Bündnis mitnehmen. Es fängt eben an mit, ich bin der Herr, ich bin der Souverän, eben Israel, Gott herrscht. Ich bin der, der eigentlich über allem steht. Und jetzt macht er sich ganz verbindlich. Er sagt, ich bin nicht einfach irgendeine Energie, sondern ich mache mich verbindlich, ich bin dein Gott. Du, Volk, hast einen Bezug zu mir oder ich zu dir. Was jetzt ganz spannend ist, er zeigt sich jetzt in dieser Vorstellung, dass er verbindlich ist, nämlich er stellt sich als einen handelnden Gott vor. Also er sagt nicht einfach, ich bin gross, ich bin stark, ich bin mächtig, ich bin leicht, ich bin das und das und dieses, sondern er sagt jetzt, ich bin der, der handelt, an dir. Wie? Indem ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und es geht ja eigentlich noch weiter, nämlich in ein verheißenes Land. Wenn wir das anschauen, müssen wir das sagen, welcher Mensch will nicht in so einem Reich leben, wo der König sagt, mein Ziel ist, das Volk nicht unterjochen, sondern das Volk, Menschen in eine Freiheit zu führen. Stell mir vor, du kannst in einer Regierung leben und ich denke, wir sind privilegiert in der Schweiz als eine von vielleicht wenigen Regierungen, wo man wirklich das Gefühl hat, das Wohl vom Volk steht im Zentrum. Und das ist da bereits drin. Wenn wir jetzt denken, die barbarischen Völker um Israel herum mit diesen Herrschern, die oft das Volk ausgenommen hat. Und jetzt kommt ein Gott und sagt, ich mache es anders. Ich führe nicht in Gefangenschaft, sondern ich führe in die Freiheit. Und dass du in die Freiheit kommst, darum gebe ich dir die 10 Gebote. Das ist quasi der Lebensvertrag, wie du mit mir zusammen in die Freiheit kommst. Und wenn wir diese Perspektive haben, merken wir, so schlecht sind die 10 Gebote gar nicht. Die sind nicht einengend, die sind befreiend. Die fördern Leben. Ich bin der Herr, der dich aus der Knechtschaft in die Freiheit führt. Und das ist noch heute der Gott, der sich uns Menschen verbindlich macht. In der Bibel im Alten Testament steht immer wieder, dass eben Gott sein Volk Israel zum Licht für die ganze Welt macht. Das meint eben da die Bewegung von ihm ausgehend, so dass jeder Mensch sagt, hey, ich will der Teil von dem Gott werden. Ich will der zu dem Volk gehören. Ich will der Mensch sein, der sagt, Israel, Gott herrscht über mich. Und mit Jesus ist das möglich geworden. Mit Jesus hat Gott die Tür aufgetan für alle Menschen. Und darum sind wir heute hier. Und das ist der Hintergrund von dem Ganzen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich meine es gut. Meine unbändige Liebe ist es, dass es überhaupt zu einem Vertrag kommt, dass ich mir verbindlich mache, dass ich dich in die Freiheit führe, wo der Mensch dich so sucht. Und jetzt kommen wir zum ersten Gebot. Grundvoraussetzung für das Leben ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir können das Gebot natürlich zuerst mal theologisch anschauen. Es ist so, das Christentum gehört zu diesen drei monotheistischen Religionen, also Islam, Judentum und das Christentum. Das sind die drei Religionen, wo eigentlich ein Gott verehrt. Das war damals schon Ausnahme gewesen, weil rundum hat man die Fehlgötterei gehabt. Also wenn ihr die ägyptische Kultur ein bisschen kennt, das Volk Israel kommt aus Ägypten, wo mehrere Götter hatten. Da hat ein richtiger Götterkampf stattgefunden. Und das ist ja weitergegangen bei den Griechen und bei den Römern. Also Fehlgötterei. Und da kommt Gott und sagt, nein, eben nicht. Wir machen einen Unterschied. Ein Gott. Und darum monotheistisch. Jeder Jod, der etwas von sich hält, der eigentlich sein Glauben will aktiv leben, der betet jeden Morgen, wir sagen dem Schma Israel, höre Israel, der Ewige, unser Gott ist der Ewige, er ist eins. der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins. Schma Israel. Also ein Jo, noch heute, wenn er aufsteht, ist das sein Bekenntnis vor den Tagen Gott. Es gibt nur einen Gott, höre Israel, einen Gott und für den lebe ich. Und das ist eigentlich der Punkt. Das ist dann auch der Vorwurf, wo man im Christentum oder uns gegenüber macht. Das ist der Vorwurf, den die Juden im Christentum macht, und es ist der Vorwurf, den der Islam im Christentum macht, dass wir zwar sagen, wir haben nur einen Gott, aber dass wir faktisch eigentlich mehrere Götter haben. Das heisst, ein Moslem, für den kann Jesus eben nicht Gott sein, weil er sagt, es gibt nur einen Gott. Darum ist Jesus beim Moslem nur der Prophet. Und ein Jod hat auch ein anderes Verständnis, wenn er die Bibel liest, sprich, wenn er das Alte Testament liest, hat er ein anderes Gottesbild als wir. Wir glauben an die Dreieinigkeit Gottes, aber der Begriff Dreieinigkeit gibt es so ja nicht in der Bibel. Sondern Gott hat sich auf drei Arten offenbart. Und wenn wir das Alte Testament lesen, finden wir eigentlich schon die Dreieinigkeit da drin. Weil ganz am Anfang heisst es, der Geist Gottes ist über das Wasser geschwebt. Und vom Neuen Testament her heisst es auch, dass am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also Jesus, wo dabei war, ganz am Anfang. Ein Jod wirft also uns auch vor, wir haben mehrere Götter, so wie auch der Islam. Und das ist auch der grösste Anklagepunkt, den man Jesus gemacht hat, weil Jesus kommt und sagt, ich bin Gott. Und für einen Jod ist das undenkbar, weil ein Jod selbst beim Messias zwar sagt, der hat eine Göttlichkeit, aber er ist nicht Gott. Also für einen Jod selbst, der den Messias erwartet, auch in diesen Tagen, ist der kommende Messias nicht Gott, weil das würde nicht übereinstimmen mit dem Gebot. Für uns aber ist es nicht ein Widerspruch, weil wir sagen, Gott in seinem Wesen, drei aber eins. Darum können wir sagen, wir haben einen Gott, aber er hat sich auf drei Arten offenbart. Als Vater, Schöpfer, als Sohn, der schon von Anfang dabei war, als Heiland in dem Sinn, als Retter und als Heiliger Geist, der in uns wohnt. Und ich sage Ihnen, das ist schlussendlich der Schlüssel, dass es möglich ist, dass wir heute in diesen Geboten leben können. Weil schlussendlich nur durch einen Sohn und durch den Heiligen Geist es möglich ist, so zu leben, wie es Gott will. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben. Wir können fast sagen, die ganze Geschichte von Gott mit seinem jüdischen Volk, oder die ganze Geschichte, die Gott geht mit den Menschen, ist ein Kampf um das Gebot. Warum? Weil es jetzt den Menschen gibt, hat er den Drang in sich, sich zu lösen, selbstständig zu sein und anders zum Lebenszentrum zu machen als Gott. Darum, der Mensch kämpft immer und ewig gegen das erste Gebot an. Und darum steht das hier auch zuerst, weil es einfach das Wichtigste ist. Mit dem Erfüllen von diesem Gebot ist es nicht da, indem wir jetzt einfach uns bekennen und sagen, gut, wir sind eine monotheistische Religion, das reicht ja, sondern wir merken, das ist geschrieben worden, um eine persönliche Bindung einzugehen zum Gott, zu Gott. Das Volk von Entscheidung zu stellen und wir merken, wir stehen vor dem genau gleichen Punkt, auch heute, 3000 Jahre oder wie viel später, noch mehr als 3000, wir stehen vor dem gleichen Punkt. Wenn wir die Zehn Gebote anschauen, stehen wir vor der Frage, wie steht es um meine Beziehung zu dem Gott gegenüber? Bin ich bereit, in das Bündnis einzutreten und dann unter seiner Herrschaft zu leben? Ja oder nein? Es ist die genau gleiche Frage, die heute an jeden Menschen gestellt wird. Darum sind die Zehn Gebote vor allem Beziehungsgebote. Es geht um meine Beziehung zu meinem Schöpfer. Und diese Frage müssen wir klären. Wir können die Stelle auch positiv, oder was, für was lebe ich in meinem Leben? Was nimmt mein Lebensraum ein? Was ist das Zentrum von mir? Für was lebe ich? Wer beherrscht mein Leben? Das sind die Fragen, die wir dem ersten Gebot zusammentreffen. Jesus wird ja gefragt dann später von den Pharisäern, die die Gesetze alle kennt haben, die 613. Nein, zu dieser Zeit sind ja dann noch mehr dazu, aber das kann ich sonst mal erklären. Sie sind zu Jesus gekommen und gesagt, Jesus, wie soll man die Gebote halten? Was ist das wichtigste Gebot? Wie soll das gehen? Und was sagt Jesus? Er spricht Liebe an. Die Liebe, der Schlüssel der Gebote. Er sagt, du sollst Gott, die Herr dienen, lieben, du sollst die Mitmenschen lieben und dich selber. Du sollst Gott lieben mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit all deinem Gemüt oder mit deinen Kräften. Wir sehen also, Jesus zeigt jetzt etwas auf, wie es möglich ist, in diesen Geboten zu leben. Ich sage jetzt fast automatisch, indem wir uns an die Liebe hängen. Das ist die Grundlage der Beziehung, die wir mit ihm haben können. Und der Schlüssel liegt darin, dass er uns zuerst geliebt hat. Er hat sich uns total hingegeben mit allem, was er hatte. Manchmal später, wir geben noch mehr. Er hat ja eigentlich alles schon gegeben. Und das ist die Voraussetzung, dass ich das sehe und komme und sage, hey, also, dann gebe ich auch alles. Dann gebe ich alles, dann gebe ich mich dir, hey, du sollst mein Gott sein. Ich will dich lieben und ich will dich ehren. Ich will für dich leben. Und das ist eigentlich das erste Gebot. Ich gebe mit dir, hey, ich lebe für dich. Ich will für dich leben. Und wenn wir jetzt jemanden lieben, oder ich könnte es einen Vergleich machen mit einem Ehevertrag. Es gibt ja einen Ehevertrag. Wer von euch kennt den Ehevertrag? Okay, da hat doch ein paar, ich kenne nicht. Okay. Wenn du, also es wäre für alle mal gut, vielleicht zu schauen, welche Rechte und Pflichten man hat, aber wenn ich meinen Partner liebe, dann schlage ich nicht alle zuerst mal das Buch auf, sondern dann überlege ich mir, okay, wie kann ich meinem Partner meine Liebe zeigen? Wie kann ich meinen Partner fördern? Wie kann ich für ihn da sein? Wie kann ich machen, dass es ihm gut geht? Dass er gern mein Ehepartner ist. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz, oder wenn ich angeklagt werde, Joni, du schaust ja gar nicht für mich, dann kommt der Ehevertrag zum Zug. Dann schaut man mal, okay, was wären eigentlich meine Rechte und meine Pflichten. Und je weiter wir auseinanderleben, je mehr fangen wir an, von Paragrafen reiten und sagen, aber du musst doch. Wir machen das ja nicht so offiziell. Wir machen vielleicht einfach einander ein bisschen Vorwurf machen und sagen, hey, du solltest eigentlich, weißt eigentlich nicht, und was ist überhaupt? Und so weiter und so fort. Und das kann sogar vor dem Gericht enden. Wenn die Liebe rausgezogen wird, kommt das Gesetz zum Zug. Je stärker die Liebe da ist, ich behaupte, je mehr können wir das Gesetzbuch weglegen. Und das ist der Schlüssel in diesem Gebot. Und das ist da, wo Jesus uns vorgelebt hat. Jesus hat gesagt, ich und mein Vater, wir sind eins. Ich glaube nicht, dass Jesus immer mit diesen 613 Geboten durch Israel durchgelaufen ist. Sondern er ist eins geworden mit dem Vater und aus dem heraus hat er gesagt, ich mache nichts aus mir selber, ich mache alles, was ich sehe, was mein Vater tut. Also er hat sich ganz an seinem Vater orientiert und hat dieser Liebe zum Vater voll Raum gegeben. Und was ist die Folge daraus? Er fährt so an Leben, wie es seinem Vater gefällt, um die Beziehung zu fördern. Und jetzt kommt Jesus und sagt eigentlich das ganz Gleiche und sagt, was sagt er? Das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel. Nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Er sagt also an einer anderen Stelle, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Also wenn wir, je näher als ich bei Jesus bin, je mehr werde ich den Gebot leben. Und er geht so weit und sagt, eigentlich braucht ihr gar kein Gesetz mehr. Warum? Weil eure Gesinnung dermaßen verändert wird, dass ihr automatisch nach meiner Gesinnung anfängt zu leben. Und darum sind wir befreit vom Gesetz. Und das ist der Kampf im Galaterbrief gegen Gesetzlichkeit. Weil eigentlich der Schlüssel ist, liebt Gott, orientiert dich an ihm und dann fängt ihr an, so leben, wie es ihm gefällt. Dann braucht ihr die 1000 Gesetze gar nicht. Jetzt stellt ihr euch mal vor, wenn wir Schweizer Bürger uns mehr und mehr so würden nach Gott ausrichten, fragen, was will Gott mit meinem Leben, mir die Verantwortung würden wahrnehmen vor ihm und vor den Mitmenschen. Was da wird für eine Revolution durch die ganze Gesellschaft durchgehen. Unsere Juristen würden arbeitslos, weil man das Beste sucht für Gott und für meinen Mitmenschen. Aus Liebe, nicht weil das Gesetz mir es vorschreibt. Und das ist eigentlich die Grundlage. Die Erfüllung der Gesetze passiert über die Liebe. Die Liebe ist der Schlüssel. Verstehen wir das für unser Leben? Das wäre das gesunde Gottesbild. Gott will das Beste für mich. Er befreit mich aus der Sklaverei. Seine Liebe ist das Beste. Meine Hingabe an ihn ebenfalls. Dann komme ich nicht zu kurz. Es ist noch spannend, wie man es auch noch übersetzen könnte. Hier. Kannst du mir helfen? Gut. Vom Hebräischen her könnte man es noch ein bisschen anders übersetzen, das erste Gebot. Also die gängigste, die wir kennen, ist ja so. Du sollst keine anderen Götter haben. Das ist einmal eine Befehlsform. Man kann es auch so übersetzen. Du wirst keine anderen Götter haben. Das ist eine Verheißung. Wenn du nach dem lebst, dann brauchst du keine anderen mehr. Und da ist dann die totale Zusage, du brauchst keine anderen Götter mehr zu haben. Warum? Weil ich völlig bin, weil ich alles gebe. Wenn du so eins bist bei mir, brauchst du keine anderen Götter mehr. Je mehr als ich mich von Gott entferne, je mehr als etwas zwischen mir kommt, je mehr, das ist wie ein Vakuum, wird meine Ferne, meine Distanz zu Gott, wird gefüllt mit anderem. Anders nimmt Raum ein und nimmt göttlichen Raum im Leben. Also anders macht sich zum Gott über mein Leben. Und was heisst, wenn etwas zum Gott wird? Etwas bestimmt mich. Etwas bestimmt mein Leben, etwas nimmt meine Gedanken ein, etwas nimmt mich gefangen. Und Gott sagt, je weniger Raum zwischen ist, je weniger kann anders dich gefangen nehmen, je weniger kann zwischen dich in Besitz nehmen, dich anfangen zu beherrschen. Je mehr du eins wirst, je mehr merkst du, dass du gar nichts mehr anders brauchst. Also natürlich, wir leben da, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Du hast nicht mehr das Gefühl, das selbst und dieses macht mich glücklich, das selbst und dieses sind die Ziele, die ich haben muss, damit es mir gut wird gehen. Du merkst, Jesus ist die Fülle in meinem Leben. Die wirkliche Zufriedenheit kommt von ihm. Und das bringt mich dazu, mein Leben nach ihm auszurichten. Das ist die wahre Freiheit in dem ersten Gebot. Du brauchst keine anderen Götter mehr. Warum? Weil Gott genügt, weil er alles ist, alles gibt. Nichts kann dich mehr gefangen nehmen oder beherrschen. Weder deine Geschichte, noch dein Charakter, noch andere Menschen, weder deine Gewohnheit, weder Sünde, noch Materielles. Nichts hat mehr das Recht, dein Leben zu beherrschen, als nur Gott. Weil das ist das erste Gebot. Ich bin Gott und sonst kenne mich. Soll keiner außer mir dein Leben beherrschen, auch nicht du selber. Gott führt uns aus unserer Gefangenschaft, aus unserem Ägypten in eine Freiheit. Nichts darf mich mehr unterdrücken. Ich darf es ihm geben, ablassen und merken, dass er mich befreit. Wer den Sohn frei macht, ist wirklich frei. Das erste Gebot ist ein Gebot der Freiheit. Wir können es im Neuen Testament auch noch so ausdrücken. Und Jesus Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist eigentlich das Gebot, interpretiert, so wie es Jesus im Neuen Testament, der Paulus formuliert das so. Glaubst du, dass der Lebensstil dich in die Freiheit führt? Das hat damit zu tun, dass ich es probiere, dass ich dem Gott vertraue. Ich sage, wenn du es sagst, ich gebe mir her, ich will merken, dass du mich Stück für Stück in eine Freiheit führst, mich befreist von Zwängen, von Sachen, die mich beherrschen. Ich glaube, du kannst mich in die Freiheit führen. Darum die Fragen. Nehmen wir die Fragen mit, einen Lobpreis. Und vielleicht gibt es Sachen, die dich bedrücken, und du merkst, das hat viel Raum in meinem Leben. Und darum vielleicht auch die spezielle Überschrift Platzhirsch. Vielleicht haben wir überlegt, um was geht es da? Gott will der Platzhirsch in deinem Leben sein. Dass er einfach das Zentrum ist. Welche Sachen in deinem Leben machen Gott noch den Platz streitig? Von welchen Sachen will dich Gott befreien? Da musst du mit seiner Liebe ausgefüllt werden. Wie kann Gottes Liebe noch mehr Raum in deinem Leben einnehmen? Und wie kannst du diesen Wert fördern in deinem Glaubensleben? Gott zuerst, Gott im Zentrum.